macht über meine Körpergröße. Heute mache ich die auch manchmal, aber die sehen anders aus als früher. Heute sage ich dann immer, wenn einer vor mir steht, der in der Regel 95% der Menschen, die ich treffe, sind größer als ich. Dann sage ich manchmal, wenn es Christen sind, die selbstbewusst genug sind, dass ich den Witz machen kann, dann sage ich, du weißt ja, im Himmel wird das Hohe erniedrigt und das Niedrige erhöht. Halleluja. Ulrike, wir zwei. Ne? Ich möchte kurz beten. Jesus, ich danke dir für die Gelegenheit, heute Morgen hier dein Wort zu teilen. Und ich bete einfach, Heiliger Geist, dass du nicht nur Ohren berührt werden, dass nicht nur Schall in Ohren gelangt, sondern ich bete, dass Herzen heute Morgen berührt werden durch das, was ich ja in deinem Auftrag sagen möchte, Gott. Und ich möchte dich ehren dafür, ich möchte dich preisen und möchte danken, dass jeder von uns auf seiner Stirn deinen Stempel trägt, auf dem steht, wertvoll und von mir geliebt. Und das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen, jetzt und bis in die Ewigkeit. Ehre sei dir. Amen. Habt ihr den schon gefunden, den Stempel? Wertvoll und von Gott geliebt? Die den Pony haben, ihr müsst dann so. Okay. Meine Predigt heute heißt, ich sehe das Kreuz. Gibt ein Lied, das heißt so. Und die vier Worte haben mir gefallen als Überschrift für das, was ich euch heute Morgen gern sagen will. Ich weiß, wir haben den zweiten Advent. Ich weiß, überall sind die Lichterketten an. Ich weiß, man redet eher über Engel und Jesus als Baby, aber das kann der Bernd am 24. machen und das wird bestimmt fantastisch und gut. Aber heute ist etwas anderes dran, ob Advent ist oder nicht, weil wir wollen uns vorbereiten. Vorbereiten nicht auf die erste Ankunft, an die wir uns Weihnachten erinnern, sondern auf die nächste, die kommt. Und da kommt kein Baby, da kommt ein König. Ein König. Ich habe eine Bibelstelle für heute Morgen und wenn du deine Bibel dabei hast, möchte ich dich einladen, sie aufzuschlagen in 1. Johannes 3. Wenn du deine Bibel, wenn du gläubig bist und deine Bibel nicht dabei hast, nach dem Gottesdienst, bring sie doch einfach das nächste Mal mit, fände ich cool, okay? Ja, 10 Liegestützen. 50! Okay, 1. Johannes 3, ziemlich weit hinten in eurer Bibel, nach den Petrusbriefen, vor der Offenbarung irgendwie so in der Ecke, findet ihr 1. Johannes 3. Letzte Woche hat ja der Robert gesagt, das Wort Gottes ist so wie das Brot. Und wenn ihr so wollt, ist 1. Johannes 3, die ersten drei Verse heute Morgen unser Vollkornbrot und alles weitere ist der Aufstrich. Also das ist das Teil jetzt für uns. Da schreibt Johannes, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Hab das gesagt mit dem Stempel auf eurer und auf meiner Stirn. Du bist wertvoll, du bist von Gott geliebt. Und genauso fängt dieser Bibelabschnitt an. Johannes schreibt, seht oder denk mal drüber nach. Überleg mal, was das für eine Liebe ist, die Gott uns geschenkt hat, dass er uns adoptiert hat an Kindesstatt. Dass wir Kinder des Allmächtigen, Kinder des Schöpfers von Himmel und Erde sein dürfen. Das ist gigantisch und das ist unfassbar. Je länger wir drüber nachdenken, desto überwältigender ist die Vorstellung, wie viel Nähe Gott sich wünscht und möglich gemacht hat in dieser Beziehung. Ich bin sein Kind, ich bin sein Mädchen, ich bin seine Tochter. Und das ist großartig. Wenn wir schon bei dem Thema Größe waren, ich mag es gerne, wenn jemand größer ist als ich. Ich habe mir einen Mann gesucht, der ist um einiges größer. Es gibt Schwierigkeiten, wenn wir einen Badezimmerspiegel kaufen, aber sonst ist es fantastisch. Na, Jörg. Und ich mag das, wenn ich mich anlehnen kann. Er legt sein Kinn auf meinen Kopf, ist in Ordnung. Komme ich gut mit zurecht. Und Gott ist so und viel größer als das. Es ist ein kleines Bild für mich davon, was es auch heißt, Kind Gottes zu sein, mich anlehnen zu können an jemanden, der mich liebt, der für mich da ist, für den ich absolut besonders bin und der mir das auch zeigt. Und das macht Gott, der Vater. Also all ihr ledigen Frauen, seid getrost. Das ist much more, als jeder Mann auf dieser Erde dir geben kann. Das macht satt in deinem Herzen, ob du allein, verheiratet, verwitwet oder was auch immer bist. Die Liebe Gottes ist eine Nahrung, die alles andere übersteigt. Und Johannes hat das kapiert. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, dass wir das heute Morgen noch ein Stück tiefer erfassen. Paulus schreibt dann in seinem zweiten Satz, darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das heißt, wir sind für Leute, die ohne Gott leben, irgendwie komisch. Ist dir das schon mal passiert? Hast du dich immer ein bisschen für freakig, merkwürdig im besten Sinne oder schlimmeren Sinne durchgeknallt, fanatisch? Wie kann man denn so doof sein? Und ich meine, so kurz vor Weihnachten passieren ja geistlich viele Dinge. Sachen spitzen sich zu, auch in Familien, oft gar nicht so zum Guten, gar nicht so friedlich. Ich habe gelesen, dass viele Scheidungsanwälte kurz nach Weihnachten viel Besuch bekommen. Und andere Dinge spitzen sich zu in der geistlichen Welt. Du kannst darauf warten, dass die großen Zeitschriften, die in unserem Land so wöchentlich erscheinen, und es kommt immer was vor Weihnachten, was Gott in Frage stellt. Es ist Tradition. Es ist Tradition, dass ein widergöttlicher Geist aufsteht und versucht, Menschen von dem fernzuhalten, der uns diesen Stempel gegeben hat, wertvoll und von Gott geliebt. Aber die können wir getrost beiseite legen und ganz entspannt unserem Gott begegnen und seiner unfassbaren Liebe. Johannes schreibt, das ist der Halbsatz, der mich am meisten berührt hat in diesem Abschnitt. Weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist das, wo bei mir innerlich ständig was klickt, wenn ich das lese und darüber nachdenke. Das ist das letzte Stückchen in Vers 2, wo die Bibel sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist. Heute ist der zweite Advent, wir bereiten uns vor auf die Weihnachtszeit, auf Heiligabend. Wir machen Pläne, wie wir feiern. Ich dachte, Silvester schon deine Freunde eingeladen oder geplant. Weiß genau, was du vorhast. Hast schon eingekauft. Aber wer sagt denn, dass es das noch geben wird? Ich weiß, wenn du lange gläubig bist, hast du solche Sätze schon oft gehört und ich auch. Und trotzdem ist es gut, den Spannungsbogen zu halten und die Erwartung nicht fallen zu lassen, dass der Tag kommt, wenn Gott auf diese Erde zurückkehrt, um die zu holen, die zu ihm gehören. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt die Bibel. Zwei Möglichkeiten gibt es, Gott zu sehen, wie er ist. Das heißt, ihm in der Ewigkeit zu begegnen. Die eine habe ich eben angesprochen und ist für einige vielleicht fremd. Darum lese ich aus 1. Korinther 15, Vers 42, nein, aus 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53 zuerst. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle sterben. Aber wenn die Posaune den Richter der Welt ankündigt, werden wir alle verwandelt. Das geht so schnell, wie man mit der Wimper zuckt. Wenn die Posaune ertönt, werden die Verstorbenen zu unvergänglichem Leben erweckt. Wir aber, die wir dann noch am Leben sind, bekommen einen neuen Körper. Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Es wird einen Tag geben, an dem Jesus kommt, auf den Wolken, so heißt es dort auch, und wird die nach Hause holen, die zu ihm gehören. Im Brief an die Thessalonicher finden wir das gleichermaßen. Da steht geschrieben, 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13, ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Hast du dein Ticket dabei für die Entrückung? Als wir uns frisch bekehrt hatten vor einer Weile, war das so eins unserer Lieblingspredigtthemen. Ich glaube, wir hatten mal auf dem Auto einen Aufkleber, bei der Entrückung wird dieses Fahrzeug führerlos sein. Kennt ihr den? Ne? Auf der Arbeit hatte ich, irgendwann habe ich eine Mitarbeiterin bekommen und habe ihr natürlich von Gott erzählt. Die saß ja den ganzen Tag mit mir in einem Büro. Was blieb ihr übrig, als mir mehr oder weniger zuzuhören? Und sie war auch offen. Dann habe ich ihr Weihnachten, irgendeinem Jahr in Weihnachten, habe ich ihr einen Roman geschenkt, Finale Teil 1. Das ist ja so ein Versuch von christlichen Autoren zu beschreiben, wie es sein könnte. Der Tag, an dem Jesus wiederkommt und es macht schwupp und alle Menschen, die gläubig sind, die Jesus gehören, werden von dieser Erde weggenommen. Und dann fängt was an, was nicht so schön ist, aber da predige ich heute nicht drüber. Ich will euch nur sagen, es gibt einen Tag, vielleicht gehören wir zu der Generation, vielleicht nicht, die das erleben wird. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war keiner so dicht dran wie wir bisher. Amen. Ja. Und wenn es nicht dieser Tag ist, dann ist es der Tag deines Todes, wenn du gläubig bist. Wenn du in die Ewigkeit eintrittst. Danach gibt es eben diesen einen Tag, wo Auferstehung stattfindet, wenn Jesus nun dann wiederkommt, wo er all die Asche, die im Meer verstreut ist, all die nicht mehr vorhandenen Körper irgendwie zusammensammelt und verwandelt in unsterbliche Leiber und zu sich holt in die Ewigkeit. Vor einigen Jahren musste ich zur Schule fahren in die Eifel und bin regelmäßig morgens die A48 lang gefahren. Kennt ihr jemand da Richtung Mayen und so? Dann kann man bei Polch kann man da mal ein Croissant im Fabrikeinkauf die Kekse kaufen und dann geht's weiter zur Schule oder umgekehrt. Und eines Morgens bin ich da lang gefahren und habe etwas gesehen. Ich war ohne meine Fahrgemeinschaft unterwegs auf der Autobahn. Ich weiß nicht, kenne mich nicht so aus, meteorologisch, Friedemann, wo bist du? Und jedenfalls gab es eine ganz interessante Lichtspiegelung am Himmel, so am Horizont. Die Sonne war gerade so am Aufgehen und das war, boah, das hat mich irgendwie voll beeindruckt, wie der Himmel da aussah. Und ich dachte, jetzt. Jetzt, Iris, jetzt. Nie wieder Verwaltungsrecht lernen. Jetzt kommt Jesus wieder. Aber er merkt, ich bin noch da. Mein Fiat Uno von damals, der lebt nicht mehr, aber ich bin noch da. Und es war nicht der Tag, aber er kommt. Irgendwie so wird er sein. In einem Wimpernschlag, sagt die Bibel. Sind wir vorbereitet auf diesen besonderen Advent, auf diese besondere Ankunft? Es gibt eine Bibelstelle, die macht etwas sichtbar. Die möchte ich noch ergänzend hier mit einfügen, weil es geht ja um das Erscheinen des Richters der Welt, haben wir eben gelesen. Es gibt beim Propheten Sacharja im 3. Kapitel eine Vision, die er hat, die mich sehr fasziniert. Da steht, darauf ließ der Herr mich den obersten Priester Jeschua sehen. Er stand vor dem Engel des Herrn und rechts von ihm stand der Satan und wollte ihn anklagen. Doch der Engel sagte zu ihm, schweig, Satan, der Herr verbietet dir, deine Anklage vorzubringen, denn er liebt Jerusalem. Er hat doch diesen Jeschua wie ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer gerettet. Und Jeschua stand da in beschmutzten Kleidern. Zieht ihm die schmutzigen Kleider aus, sagte der Engel des Herrn zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen. Und zu Jeschua sagte er, ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Weiter befahl er, setzt ihm auch einen reinen Turban auf. Sie taten es und kleideten Jeschua neu ein, während der Engel des Herrn dabei stand. Dann gab der Engel des Herrn Jeschua die feierliche Zusage. Der Herr der ganzen Welt sagt, wenn du meinen Geboten gehorchst und meinen Dienst recht versiehst, dann sollst du meinem Haus vorstehen und mein rechtmäßiger Priester sein und du hast unmittelbaren Zugang zu meinem Thron. Fand ich eine starke Geschichte, die Zacharja da gesehen hat. Eine Gerichtsverhandlung. Wir wissen, dass der Engel des Herrn ein Bild ist auf Christus, bevor er Fleisch geworden ist. Und Jesus steht da, der menschliche hohe Priester kommt mit dreckigen Klamotten vor Gott und der Teufel steht schon nebenan, bereit, seine Arbeit zu tun. Diese hässliche Stimme, die ihr alle kennt, ob ihr an die Existenz des Teufels nur glaubt oder nicht, die hässliche Stimme der Anklage habt ihr alle schon gehört. Die kommt, die Negatives sagt über dich, die dir sagt, du bist doch das Allerletzte. Gib doch auf, lass es doch sein. Du packst es nicht, du bist ein Versager. Hat er eh keinen Wert. Die kleine Stimme der Anklage, die dich deinem Ehepartner misstrauen lässt, die kleine Stimme der Anklage, die dich Gott misstrauen lässt, diese kleine hässliche Stimme, die dir Lügen ins Ohr flüstert und so gerne möchte, dass du sie glaubst. Aber es gab auch berechtigte Anklage. Jeschua, dieser Hohepriester oder Josua steht in anderen Übersetzungen sein Name, er hatte schmutzige Klamotten an und schmutzige Kleider sind ein Bild für was? Für Sünde. Und es war eigentlich richtig. Der hatte kein Recht, vor dem Thron Gottes zu stehen. Aber Gott hat zu ihm gesagt, halt die Klappe. Meine Gnade ist da und meine Vergebung ist da. Und eines der faszinierendsten Dinge, man kann noch viel darüber sagen, das spare ich mir für heute, aber eines der begeisterndsten Dinge an dieser Geschichte ist, wenn ich mir vorstelle, ich stehe mit schmutzigen Klamotten vor Gott, vor Gottes Thron. Ich habe nichts, um Gott wirklich tief zu beeindrucken. Es gibt Dinge, für die ich mich schäme, die ich getan habe, Sünde, die ich in meinem Leben hatte und die ich immer noch tue. Als ich Predigt geschrieben habe, bin ich einmal voll ausgerastet. Tatsache, weil mein Laptop und ich nicht in Harmonie miteinander waren und die Kinder dann noch irgendwie stritten, dann habe ich das ganze Haus gebrüllt. Dann ist mir die Liebe Gottes begegnet, auf zwei Beinen, recht groß, von körperlicher Statur, mit einer Tasse Cappuccino mit himmlischem Milchschaum. Und vieles wurde besser. Ja, das ist fantastisch. Also jedenfalls, wir brauchen alle Gottes Vergebung und wir haben alle Dreck am Stecken. Wenn du keinen glaubst zu haben, komm nachher zu mir. Ich werde dir helfen, ihn zu finden. Lass uns mal die Bergpredigt gemeinsam studieren und du wirst überrascht sein. Okay, wie auch immer, das Faszinierendste habe ich euch immer noch verschwiegen. Wir wissen jetzt alle, dass wir Dreck am Stecken haben oder hatten oder wie auch immer. Das Faszinierendste in dieser Geschichte ist, dass der Typ, der vor Gott steht, in seinem dreckigen, verlausten, stinkenden, ich überziehe jetzt ein bisschen, Zustand, der hat nichts dazu beigetragen, dass er die sauberen Klamotten bekommen hat. Er hat nicht Tandil oder Persil oder was auch immer ihr so nehmt, rausgeholt und die Waschmaschine und schnell und Gott, ich komme dann gleich wieder, gleich fertig und hier und alles wieder gecheckt. Nee. Der hat nur zugelassen. Der wurde neu eingekleidet. In sauberen Kleidern. Und er hat einen Turban. Das ist für mich eine komische Vorstellung, so als Frau einen Turban. Finde ich jetzt nicht so modisch, aber es ist ja ein Symbol, ein Kopfbund. Die Priester im Alten Testament, die hatten so ein Teil. Und da war was drauf. Da war eine Inschrift mit verbunden. Und wisst ihr, was da drauf stand? Noch ein Stempel für hier oben. Wer weiß, was da drauf stand? Heilig dem Herrn. Das heißt, Josua, der du eben noch dreckig warst, wirst neu eingekleidet und kriegst hier dein Schild, sage ich jetzt mal so, heilig dem Herrn, du gehörst Gott. Und das Wunderbare an Gott ist, dass diese Reinigung von Schuld auch für uns moderne Menschen in der westlichen Welt nötig und möglich ist. Durch das Kreuz Jesu. Denn Jesus hat meine dreckigen Kleider angezogen und mir seine sauberen gegeben. Der hat mit mir getauscht. Am Kreuz, sagt die Bibel. Gott sieht Sünde wie Krebs. Kennst du jemanden, der Krebs hat? Hast du das selber vielleicht hinter dich gebracht? Ich denke, jeder kennt mindestens einen. Und wir wissen, sobald jemand von seinem Arzt das gesagt bekommt, was tut er? Er tut alles, um diesen Krebs loszuwerden. Selbst wenn das bedeutet, er verliert ein Organ oder ein Körperteil, irgendwo wird was weggeschnitten, dann wird dieser Mensch vielleicht oder wahrscheinlich seinen Körper mit Chemotherapie, mit Bestrahlung behandeln, mit den heftigsten Medikamenten umgehen, sie einnehmen. Warum? Um den Krebs auszurotten. Denn wir wissen alle, auch wenn wir keine Ärzte vielleicht sind, dass eine einzige Krebszelle, die überlebt und die wandert, sich multiplizieren kann und erneut zuschlagen kann und dein Leben bedroht. Und das Doofe ist, dass es mit Sünde genau dasselbe ist. Es funktioniert ganz genauso. Und jede Saat der Sünde, die du tust, ist wie so eine Krebszelle. Und die hat das Potenzial, dich umzubringen, dich zu schwächen, dich platt zu machen als Christ. Und wenn wir denken, wir sind von Natur aus schon so toll, wir haben das gar nicht verdient, dieses Gericht, diese Strafe für Sünde, dann sagt die Bibel, betrügen wir uns selber. Es ist so ein bisschen so wie jetzt im Moment. Ich habe nicht alle Fenster geputzt gekriegt und ich habe auch den Ehrgeiz verloren, sie vor Weihnachten nochmal alle zu putzen. Ihr wisst ja, ich habe neulich dieses wunderbare Zitat gefunden. Eine perfekte Wohnung ist ein Zeichen für ein verschwendetes Leben. Nein, ihr räumt auf, macht sauber, aber übertreibt's nicht, ja? Also jedenfalls ist die Jahreszeit sehr antifensterputzfreundlich, oder wie man sagt. Ne? Es wird ja früh dunkel und spät hell. Aber spätestens, wenn der Frühling kommt, wenn die Schneeglöckchen sich so durch die Erde bohren und das Leben wieder sichtbar wird draußen in der Natur und die ersten Sonnenstrahlen durch meine Fensterscheiben fallen, wird sichtbar, was den ganzen Winter mit Lichterkette und Sternenglanz kein Mensch für möglich gehalten hätte. Sie sind dreckig. Und so ist es mit uns, wenn wir denken, wir sind schon in Ordnung. Die Bibel sagt, okay, du bist kein Mörder, Matthäus 5, Jesus sagt, wenn du zornig bist, wenn du sauer auf jemanden bist, hast du die gleiche Ausgangsposition wie der, der einen erschlagen hat. Weil bei dem hat es auch so angefangen, mit heftigen Gefühlen, mit tiefem Zorn, mit Wut, mit Hass, mit der Sehnsucht, was jemandem was Böses zu tun, der dir wehgetan hat. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Wir haben alle Reinigung, saubere Kleidung und Vergebung nötig von Gott. Wenn wir vor Gott stehen, das Licht ist heller als die Frühjahrssonne, sage ich dir. Es ist sogar heller als die Sonne in, weiß ich nicht, Spanien oder Italien oder irgendwo in Afrika. Es ist viel heller. Und da wird jedes Kalk- und Wasserfleckchen sichtbar gemacht. Und das Kreuz ist unsere Antwort. Und ich möchte mit euch jetzt einige Augenblicke das Kreuz betrachten. So heißt ja die Predigt für die, die das noch mitgekriegt haben vom Anfang, die es noch wissen. Ich sehe das Kreuz. Und die ganze Bibel, wenn du sie mal liest, unter diesem Aspekt, sie weist immer nur auf das eine hin, auf das Erlösungsopfer, was im neuen Bund kommen würde. Auf Gott, der Mensch wird und er am Kreuz die Todesstrafe auf sich nimmt, die ich verdient habe und die du verdient hast. Lass uns mal so ein paar Details betrachten um das Kreuz herum. Genau. So laufen wir zu Jesus. Amen. Halleluja. Wir lassen uns durch nichts aufhalten. Halleluja. Wow. Lasst uns ein paar Details betrachten. Ich habe Gott gebeten, mir eine neue Offenbarung zu geben vom Kreuz. Und ich habe ein ganz großartiges Buch geschenkt bekommen, das mir dabei hilft. Und habe das angefangen und werde im neuen Jahr nochmal eine Predigt darüber machen. Aber ein Detail, alle, die auf dem Bevo waren, ihr kennt die Dornenkrone schon. Ein Detail ist diese Dornenkrone. Die Bibel erzählt uns ja, die hat Jesus auf den Kopf gekriegt. In der Zeit, als er gefoltert worden ist. Mel Gibson hat ja versucht, mit seinem Film das sehr realistisch darzustellen. Und jeder, der ihn gesehen hat und immer wieder weg und hingeschaut hat, ihr wisst genau, wie das da ausgesehen haben wird wahrscheinlich. Und wir haben eine Schwester in Amerika, die hat von dieser Dornenpflanze, die macht diese Dornenkronen. Und diese Dornen hier sind schätzungsweise die längsten davon 5, 6 Zentimeter lang. Sie sind hart, sie sind sehr spitz. Und als man Jesus diese Krone auf den Kopf gedrückt hat, die hat man dem nicht wie so ein Blumenkränzchen auf die Haare gelegt. Die haben sie ihm so richtig reingedrückt. Haben sich diese Stacheln in seine Stirn, in seine Schläfen und in seinen Hinterkopf gebohrt. Bis auf den Knochen. Und ich stelle mir vor, dass all die Löcher, all die Wunden, die diese Dornenkrone produziert hat, jeder Tropfen Blut, der daraufhin seinen Kopf runtergelaufen ist, das war die Strafe für jeden meiner bösen Gedanken. Für alle Gedanken, die ich habe in meinem Leben, von Hass, von Zorn, von Neid. Ich sehe harmlos aus und ich bin klein, aber ich habe mir das schon vorgestellt. Leute, die mir wehgetan haben oder die einem meiner Kinder schlimm Unrecht getan haben, da werden Mütter können zu Furien werden, zumindest in Gedanken. Also mir ist das schon mal so gegangen. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich den jetzt vor mir hätte, ich weiß nicht, was ich machen würde. So, wenn Unrecht geschieht, wenn jemand dir wehtut, wer hat das nicht schon gedacht, dem würde ich am liebsten wenigstens mal eine reinhauen. Der soll mal merken, was Schmerz heißt. Ah, okay, ihr alle nicht, ich weiß, ja. Eure Nachbarn, wenn die mal ein Problem mit Zorn haben, gebt ihnen die CD. Jezorn, Unbarmherzigkeit, ehebrecherische Gedanken, jedes Motzen, jedes rebellische, hässliche Ding in meinem Kopf hat sich in Jesu Kopf gebohrt, die Strafe für jeden dieser Gedanken. Woher kamen denn die Dornen, ihr bibelkennenden Christen? Wo kommen die eigentlich her, die Teile? Wer hatten die sich ausgedacht? Wenn ihr eure Bibel aufschlagt, ganz am Anfang, in 1. Mose, sehen wir, wo die herkommen, die Teile. Da sagt Gott zu Adam, weil du mein Verbot übertreten hast, soll der Acker verflucht sein und Dornen und Disteln werden darauf wachsen. Nach dem Sündenfall sind die aus der Erde gesprossen wie nix. Vor dem Sündenfall, meine Theorie jedenfalls, so verstehe ich das Wort Gottes an der Stelle, gab es keine Dornen, an denen man sich auf dem Feld verletzen konnte. Keine Pflanzen, die dem guten Weizen, dem Getreide oder was auch immer wuchs, die Nahrung und die Nährstoffe geklaut haben. Sondern die Sünde von damals und von heute hat die Dornen produziert, die Gott, die Jesus in der Folter verletzt haben. Seine Augen, gibt die Bibel so nicht her, ich weiß, aber er wurde geschlagen, sagt das Wort. Und wenn du mal einen Boxkampf geguckt hast, es gibt Leute, die gucken das gerne. Ich habe da mal so reingeguckt, aber so richtig gerne gucke ich das nicht, wenn die sich da hauen. Aber wenn die sich schlagen, und das war ja nun kein Boxkampf, sondern da hat einer eingesteckt und viele haben ausgeteilt. Sein Gesicht wird geschwollen gewesen sein und auch die Augen werden mehr oder weniger zugeschwollen gewesen sein. Und wenn ich mir das vorstelle, Jesus in seinem Leid, dann stelle ich mir vor, seine Augen waren zugeschwollen für jeden Blick, den ich gemacht habe. Irgendwohin, wo ich nicht hätte hingucken sollen. Dinge, die ich mir betrachtet habe, die nicht gut waren, die mich verunreinigt haben. Seine Augen waren geschwollen für jeden Blick der Sünde, der Gier, des Verrats. Und er hat ausgehalten. Wo ich feige weggelaufen bin, wo ich vielleicht meine eigene Haut gerettet habe, wo ich Situationen so gedreht habe, dass ich irgendwie gut rauskomme. Jesus war anders. Jesus hat sich selbst aufgegeben. Er ist bis ans Kreuz, bis zum Tod ans Kreuz. Und niemand von uns mit 1000 Kinofilmen und noch so tollen Predigten kann sich wahrscheinlich vorstellen, was das alles bedeutet hat. Und wie extrem das war, dass er willentlich das ertragen hat, freiwillig das gegeben hat. Und wenn du einmal einen Satz hörst, Gott hat dich im Stich gelassen. Hallo? Denk an das Kreuz. Denk an Jesus, denk an das, was er da ausgehalten hat. Er ist nicht weggelaufen, Schnipp hätte er machen können. 12 Legionen Engel wären gekommen, sagt die Bibel. Gott kann gar keinen im Stich lassen. Du kannst fortlaufen, du kannst Scheiße bauen und ohne Gott leben. Okay, deine Entscheidung, aber wenn du dich an Gott hängst, er lässt dich niemals im Stich. Niemals. Das kann Gott gar nicht. Dann sagt die Bibel, seine Hände oder seine Handgelenke wurden von riesigen Nägeln durchbohrt. Warum? Weil Hände von Männern, Frauen und Kindern auf dieser Welt fähig sind, Böses zu tun. Weil Hände schlagen, weil Hände Unrecht tun, weil Hände Böses schreiben und Falsches unterschreiben. Weil Hände wehtun und weil Hände viel Sünde getan haben und tun auf dieser Welt. Weil Hände Dinge nehmen, die ihnen nicht gehören, Dinge berühren, die sie nie berühren sollten. Darum wurden seine Hände durchbohrt, seine Füße. Seine Füße wurden durchstochen, sagt die Bibel. Nägel haben sich durchgebohrt. Warum? Für jeden Ort, an den deine und meine Füße mich getragen haben, wo du nie hättest sein sollen, wo du nie hättest hingehen sollen. Vielleicht eine bestimmte Kneipe, das Schlafzimmer, das Fremde, in das du nicht gehörst. Wenn deine Füße dahin gelaufen sind, seine wurden durchbohrt. Es war deine Strafe. Und seine unschuldigen Füße haben dafür bezahlt. Und ich werde weiter damit machen, mich mit dem Kreuz zu beschäftigen. Und ich werde euch auch weiter davon erzählen. Weil je mehr wir das tun und je mehr wir uns bewusst werden, wie lieb Gott uns hat, desto leichter wird es für uns, ihn zu lieben und die richtigen Dinge zu tun und die falschen sein zu lassen. Weil was machen denn die Knackis? So viele von denen. Was machen die im Gefängnis? Die werden bestraft für irgendwas, was sie angestellt haben. Hilft das? Vielleicht ein bisschen. Viele planen schon den nächsten Einbruch, das nächste Ding, wenn sie im Gefängnis sind. Strafe, Angst vor Konsequenzen, Angst vor der Hölle, von der die Bibel sagt, dass es sie gibt, ist nicht das, was dich langfristig bei Gott halten wird. Es erschreckt dich kurz und es ist cool, wenn es das tut, weil es macht dich vielleicht wach. Aber bei Gott halten wird dich nur das eine, wenn du dir immer wieder bewusst machst, wie sehr Gott dich liebt und was er ertragen hat, nur um dich zurückzugewinnen. Nur um dich mit sich selber zu versöhnen. Was ist die Konsequenz? Ich möchte zurückgehen zu meiner Bibelstelle ganz am Anfang in 1. Johannes 3. Wer gesagt, das ist unser Brot für heute. Und das andere ist der Aufstrich. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ich sag dir, wenn du dich mit dem Kreuz beschäftigst und mit dem, was die Bibel sagt und darüber nachdenkst, meditierst und brütest, dann wirst du überwältigt werden von der Tatsache, wie sehr Gott dich liebt und wie wichtig du ihm bist. Dann hört das Gejammer und Gemecker auf. Dann sind kleine Unbequemlichkeiten, dass du einen mit zum Gottesdienst fährst. Was weiß ich, so Pillepalle, wo wir uns drüber aufregen und denken, wir machen jetzt hier was Fettes, ja. Ist nicht so. Ist gar nicht so dicke. Schau mal dahin. Das ist fett, sagt man ja heute so. Ja, entschuldige den Ausdruck. Fett oder krass oder was auch immer dir gefällt. Ist mir wurscht. Hauptsache, du verstehst, wie groß das ist, was am Kreuz passiert ist. Und es berührt dein Herz. Und du wirst frei von Selbstsucht. Davon, egal was du gemacht hast, ist es nicht wichtig. Sein Tod reicht, um alle Sünde aller Menschen auszutilgen. Das sagt mir die Bibel. Und wenn wir ihn sehen, wie er ist, wenn wir raffen, wie Gott ist, wenn wir das Kreuz betrachten und wissen, der Kerl ist für mich an dieses Folterinstrument gegangen. Er ist für mich meinen Tod gestorben. Er hat für meinen Mist bezahlt. Wenn wir das verstehen, dann werden wir verändert. Dann verändert sich unsere Motivation. Dann verändert sich unser Herz. Und dann tun wir alles, um diese Krebszellen der Sünde auszurotten, auch wenn es etwas kostet. Denn Jesus hat so viel bezahlt. Wisst ihr, manche scheuen sich vor der Taufe, vielleicht weil sie denken, wie das ist, hier vorne vor allen Leuten so nass, aber das wird cool in 14 Tagen. Und wenn du immer noch Probleme damit hast, glaube ich ja nicht, die waren so heftig drauf gestern, die Leute im Mitgliedschaftsseminar, die haben so lange ausgehalten und gewartet, keiner hat gemeckert, zumindest nicht bei mir, vielleicht hinterher, weiß ich nicht, könnt ihr gleich Buße tun, aber die waren cool drauf. Die waren so cool drauf. Aber wenn du da noch Hemmungen hast oder einer, der sich Gedanken macht, vielleicht bei der nächsten Taufe dabei zu sein, Jesus hat sich so bloßgestellt vor aller Welt. Er hat sich nicht geschämt, sich dahin nageln zu lassen. Ganz bloß und arm und ohne alles, wie er war. Nur damit du nicht nur deinen Stempel bekommst, den hattest du schon vorher wertvoll und von Gott geliebt, sondern damit du auch versöhnt werden kannst mit Gott. Und es gibt ein Möbelstück, das hat mal ein Prediger gesagt, und das fand ich passend. Der sagte, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Oh, seid ihr schlau. Super. Ja, das ist wahr. Und heute ist ein lange Bank, wie sagt man denn, Zerstückeltag. Ein lange Bank Zerstörtag. Wenn ich erst verheiratet bin, wenn ich diese Arbeit habe, wenn das neue Jahr 2009 anfängt, ich habe ja schon gesagt, wer weiß denn? Wer von euch kann mir garantieren, dass es anfängt? Wenn ich getauft werde, wenn, dann, irgendwann, dann, wenn, weiß ich nicht. Wenn ich graue Haare habe. Nein, heute ist dein Tag und ich möchte euch auffordern, diesem Jesus, von dem ich jetzt so ein bisschen erzählt habe, am Kreuz in die Augen zu gucken und zu erfassen, wie lieb er dich hat. Gott liebt dich. Gott liebt dich mehr als sein eigenes Leben. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Gott liebt dich mehr als sein eigenes Wohlbefinden. Gott liebt dich mehr als irgendetwas und irgendjemand. Gott liebt dich so sehr, dass er bereit war, alles zu geben und zu tun, um dich wieder bei sich zu haben. Und wisst ihr, wenn die Leute kommen mit den anderen Religionen, was ja alles so nett klingt, steht ja auch in den Zeitungen vor Weihnachten oft, ist ja alles der gleiche Gott. Wenn das so wäre, ihr lieben Leute, warum in aller Welt musste dann noch Jesus sterben, wenn es einen anderen Weg geben würde? Das passt nicht zusammen. Wenn es einen Weg ohne Folter und Tod gegeben hätte, hätte Gott ihn sicherlich gewählt. Aber bei Jesus scheiden sich die Geister. Es ist einfach so. Lass uns doch stehen vor Gott zusammen. Ich möchte Gott einfach kurz danken für das Kreuz. Jesus, ich danke dir, Ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind, dass du dich nicht hast abschrecken lassen von dem, was vor dir lag, von dem Leidensweg, von dem Tod am Kreuz. Und Gott, wir danken dir, dass du alle Steine aus dem Weg geräumt hast. Wir danken dir, dass du bereit warst, unsere schmutzigen Klamotten anzuziehen, unseren Gestank und all den Müll unseres Lebens auf dich zu laden, damit wir, wie dieser hohe Priester in dieser Vision bei Sacharja, neue Kleider, neue reine Klamotten bekommen und einen Kopfschmuck, auf dem steht, heilig dem Herrn, wo drauf steht, ich gehöre Gott. Und ich habe was Neues bekommen. Und Jesus, du hast es so teuer bezahlt. Und ich bin überwältigt, je mehr ich darüber nachdenke, was es dich wirklich gekostet hat. Und Gott, ich bete, dass dein Geist jetzt unsere Herzen berührt, noch einmal mehr mit einer tiefen Offenbarung deiner Liebe, die du am Kreuz uns gezeigt und bewiesen hast. Und ich möchte euch einladen, mit mir zu beten, ein Gebet der Hingabe an Jesus. Die Bibel sagt, wenn wir Dreck am Stecken haben, können wir den Gott geben. Und wenn du auf Gottes Liebe heute Morgen antworten möchtest, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben oder einmal mehr neu, dann möchte ich dich bitten, mir dieses Gebet, was ich gleich vorbete, von ganzem Herzen deutlich nachzubeten und den Geist Gottes, Gott selber einzuladen. Und ich verspreche dir, du wirst nie mehr der gleiche Mensch sein. Sondern wenn du dich auf Gott einlässt, dann hat eine neue und Gott. Und wir helfen dir noch ein bisschen dabei, ihn zu treffen. Und wer das möchte und euch anderen, die ihr das schon gebetet habt, lade ich ein, auch zu unterstützen und mitzubeten. Der spreche mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich gebe dir all den Müll meines Lebens, meine Fehler und mein Versagen, meine Schwachheit und meine Ängste. Und ich empfange deine Vergebung und das ewige Leben. Nimm du mich bei der Hand und führe mich von heute an. In Jesu Namen. Amen. Bevor
ihr das weitermacht. Ich habe heute Nacht einen. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.